Wieder eine neue Folge in meinem Podcast. Steht heute unter dem Motto: Unverhofft kommt selten oft. Ich hatte nämlich meinen heutigen Gast Tobias gar nicht auf dem Schirm, Schande über mein Haupt, obwohl er unter anderem Wissensinhalte im Internet teilt, aber er macht so viel mehr. Hi Tobias.
Hi, danke, dass ich bei dir heute im Podcast sein darf.
Ja, das bist du wegen Steuerfabi, mit dem ich gerade produziert habe. Fabian Walter, Grüße an dieser Stelle. Der Mann, der Steuern rockt, Wahnsinn. Und er sagte, weißt du, lass uns in Stuttgart produzieren. Wir sitzen hier bei dir in den Büros. Es wird immer wärmer. Wir haben uns den heißesten Tag heute ausgesucht.
Wir sind im Immogame-Sweatshop.
Wir reden heute über sitzen geblieben und trotzdem schon während der Schule Vordiplom. Eigene Musik, ein Club in Stuttgart, Immobilien-Investment. Eine Möglichkeit, über eine neue Firma auch soziales Engagement zu fördern. Also ich dachte ja schon bei Steuerfabi, der Tag hat doch eigentlich nur 24 Stunden. Die erste Frage mal an dich, bevor dich das Publikum, die dich noch nicht kennen, näher kennenlernen. Wie handelst du denn alle deine Sachen gerade?
Ja, das ist eine gute Frage. Früher war es so, dass ich sehr viel selber gemacht habe. Inzwischen ist es so, dass natürlich überall Leute dabei sind. Also ich habe noch nie was gemacht ohne einen Partner. Also ich habe jede Firma mit Partner gegründet. Wir sind immer Doppelspitzen, Dreierspitzen. Jetzt bei der neuesten AG sind wir zu viert. Und das macht schon wesentlich einfacher.
Weil wie wählst du aus?
Da könnte ich jetzt sagen, da gibt es einen wissenschaftlichen Prozess dahinter. Aber
das fragen mich viele. Das ist wirklich, für viele ist das ein Pain, auch gerade jetzt in
Co-Founder.
Diesen Zeiten. So. Weil es spielt ja oft eine Rolle auch bei Investments. Ne? Also wie findest du die richtigen Leute?
Ist das? Also meinen ersten Geschäftspartner, das ist der Fabi, mit dem habe ich das Pio gegründet, den Club. Wir haben beide Musik gemacht und wir haben zufällig jemanden kennengelernt, der ein Musikstudio hatte. Hinter Heidelberg umgebaut in einem Hühnerstall, wo auch wirklich Hühner waren. Also eine Wand weiter, das hat man aber gehört bei Aufnahmen. Und dann war da der Fabi und dann haben wir uns kennengelernt und 2-3 Wochen später haben wir die GmbH gegründet. Also sagen wir es mal so, die Geschäftsbeziehung hat gut funktioniert. Jetzt schon, keine Ahnung, im September haben wir 10-jähriges Jubiläum mit dem Club, was auch unüblich ist für einen Nachtclub. Und das hat gut funktioniert. Also da gab es keinen Auswahlprozess. Mein zweiter Geschäftspartner, der Simon, der wurde mir vorgestellt von einem anderen Freund, mit dem ich davor schon ein bisschen Business gemacht habe. Und dann haben wir uns so ein bisschen kennengelernt und halt mal angefangen, vorsichtig. Das hat gut funktioniert und dann haben wir uns entschieden, das intensiver zu machen. Und inzwischen sind alle drei in der großen Firma aktiv und das funktioniert auch sehr gut. Ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht.
Ja.
Ich kann aber nicht sagen, dass es ein klares System gibt, wie ich die auswählen würde.
Du teilst Inhalte vor allem auf Instagram, Immobilien, Finanzen. Warum? Was treibt dich da an? Ich meine, du hast ja genug zu tun.
Also, der Ursprung kommt tatsächlich vom Tommy, vom Immo-Tommy, der hat gesagt, hey, ich mach das jetzt hier auf TikTok, es geht voll ab, mach's auch. Ich hab gesagt, nee, kein Bock, Kinderplattform. Und irgendwann habe ich dann halt gemacht und hatte relativ schnell für meine Verhältnisse viele Abonnenten. Das ging so nach einem Monat auf 10.000, dachte ich, cool. Und dann habe ich es halt auf die anderen Plattformen ausgeweitet, weil der Content war eh da. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was ich damit machen soll. Und irgendwann hat sich rausgestellt, ich lerne dadurch einfach super viele coole Leute kennen. Also mein Netzwerk ist explodiert und was auch witzig ist, ich komme auf Veranstaltungen und werde regelmäßig angesprochen. Aber es kommt ein bisschen darauf an, wo ich bin. Also wenn ich wo bin, wo die Leute halt ein bisschen mehr Cash haben, die sich mehr mit Immobilien beschäftigen, da kommt schon häufig. Also ich war letztens irgendwo in Berlin auf einer Veranstaltung und kommt ein Politiker zu mir, ich weiß nicht, ob man Name droppt, aber lieber nicht, und sagt, hey Immogame, was geht, lass mal ein paar Videos machen. Ich so, wer bist du?
Ja. Krass. Ja, ich habe mit Fabian Steuerfabi auch drüber gesprochen, welche Möglichkeiten man hat, wenn man Wissensinhalte teilt. Mhm. Also nicht einfach eine Story macht, hey, ich sitze heute wieder im Büro und arbeite oder trinke einen Cappuccino, sondern Inhalte mit Mehrwert.
Ja.
War das auch eine Intention oder hast du einfach gesagt, ich mache jetzt mal
Insta? Nö, ich finde es cool, weil ich halt sehe, dass die Leute das Immobilienthema nicht wirklich verstehen und oft da ein falscher Gedanke dazu herrscht und ich gebe mein Wissen zu 100% preis. Alles, was ich mitbekomme oder alle Tricks oder Hacks oder die ich so finde, die gebe ich einfach weiter. Und leider setzen es nicht so viele um. Wir hatten ja vorher schon kurz drüber gesprochen.
Ich wollte gerade sagen, keine Angst, dass jetzt alle einfach kopieren.
Können sie ja machen, aber machen sie halt nicht, gell?
Warum nicht? Was? Ja. Ich meine, wir haben doch so viel Zugang zu Inhalten. Woran liegt's?
Woran liegt's? Ich glaube, es ist wie immer im Leben. Also es gibt halt Leute, die haben Bock, selbstständig zu sein, die machen es. Und es gibt halt Leute, die wollen eher ein bisschen mehr Sicherheit, die machen es nicht. Und so wie da die Verteilung ist, ist wahrscheinlich auch die Umsetzungsverteilung. Wenn ich jetzt in meinem Netzwerk schaue, wer ist so ein Umsetzer und wer nicht. Viele setzen schon um, aber halt nicht so schnell und nicht so, wenn was Neues kommt. Ich meine, wie viele sind jetzt schon wieder auf Instagram Threads unterwegs? Kann man ja mal gucken. Wer hat schon rausgefunden, wie man seinen Account umstellt, um das runterzuladen und so weiter? Da gibt es halt Leute, die sind ein bisschen schneller und pfiffiger und manche, die halt nicht so schnell sind. Und ich glaube, es ist eine Quote. Aber ich glaube, dass, wenn ich mir überlege, ich erzähle jemandem, wie man eigenkapitalfrei eine Immobilie kaufen kann, 90% werden sagen, okay, geht nicht. Da sind die Glaubenssätze schon mal im Weg, die das für immer verhindern werden, dass es klappt. Das sind auch die dann, die nette Kommentare schreiben oder Nachrichten schicken. Und dann von den 10%, die übrig bleiben, verstehen es vielleicht 5% und dann sind nicht mehr so viele Menschen übrig. Und wie viele von denen setzen es um, weiß ich nicht. Ja, also ich glaube, es ist eine sehr, 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 sehr geringe Quote. Das ist.
Ich merke es immer, dieser Mythos, dass alles an Wissen da ist und du dir eigentlich alles beibringen könntest, erfordert natürlich dann auch dieses Maß an Disziplin, überhaupt proaktiv herzugehen im Internet, danach A, zu suchen, es zu konsumieren, aber dann auch umzusetzen, dann verlierst du dich aber doch wieder 7 Stunden im Feed. Vorhin auch mit Fabi darüber gesprochen, Mensch, stell dir mal irgendwie in 45 Minuten ein, wo dein Ende ist und du nicht auf einmal, weil das sind natürlich Algorithmen, die dich fangen. Und ich sag mal, du musst es ja auch den Weg erstmal finden, kurz ein paar Jährchen zurückgespult. In der Grundschule hattest du dir überlegt, eine Ehrenrunde zu drehen?
Ja, was heißt Ehrenrunde? Also überlegt, ich war halt nicht so gut. Ich hatte eine Sonderschulempfehlung in der 4. Klasse, dann hat meine Mutter gesagt, nehmen wir noch mal ein Jahr zurück. Hä? Und dann hatte ich eine gute Lehrerin, mein erster Mentor sozusagen, Mentorin, die hat mich dann zum Gymnasium gebracht, hat mir zwar auch keinen Spaß gemacht da, aber war auf jeden Fall für mich der bessere Weg, glaube ich. Und ja.
Glaubst du bei aller KI, oder würdest du das bestätigen, weil ich das immer sage, brauchst du einfach Menschen? Vor allen Dingen auch in deiner Laufbahn, ob jetzt in der Schule oder später, du hast jetzt Mentorin oder Mentor in den Mund genommen, kann das ChatGPT oder welche Version auch immer in der Zukunft oder wo ist da der Mensch?
Ich sag mal so, sicherlich wird der Zeitpunkt kommen, wo eine AI gelernt hat, wie wir aussehen, wie wir sprechen und wie wir uns anhören. Dann schreiben wir einen Text rein oder die sagt uns, was für einen Text sie gerne sagen würde und wir sagen, okay, das ist cool und dann ist auf einmal ein Video online davon. Das wird sicherlich irgendwann ein Zeitpunkt kommen, wo wir auch nicht mehr unterscheiden können, ist es der echte oder ist es der Fake? Mhm. Also das wird, glaube ich, verwirrend und auch vertrauenstechnisch ein Problem. Aber ohne Menschen ist irgendwie dann doch seelenlos aktuell noch. Ich weiß nicht, wie gut die KI wird. Vielleicht wird die KI so gut, dass wir es nicht mehr merken, dass es seelenlos ist.
Ich finde das super spannend. Wie nutzt du das in all deinen Sachen, die du machst? Und du sagst in Firmen und testet ihr damit viel rum, um Sachen zu optimieren?
Wir haben eine eigene Immobiliensoftware, weil wir unglücklich waren mit dem, was es gab. Also wir haben einen Full-Stack-Developer bei uns sitzen, der einen Raum weiter sitzt, aber der nicht oft da ist, weil er gerne zu Hause arbeitet und auch andere Arbeitszeiten hat als die anderen. Sei ihm gegönnt. Grüße, Markus. Und der hat eine Software entwickelt, mit der wir alles intern steuern, also die ganzen Verwaltungen, unsere Kontaktmanagement, E-Mails, allen Kram. Und da ist auch ChatGPT angebunden. Das bedeutet, das kann E-Mails vorformulieren, das kann, keine Ahnung, schreiben an Mieter vorformulieren und so Zeug. Also das benutzen wir schon so, weil wir einfach sehen, hey, ChatGPT macht auf 80% und die 2, 3 Verbesserungen, die dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin macht, das spart super viel Zeit. Gleichzeitig bringt es auch super viel Kreativität. Also manchmal haben wir einfach ein Problem mit einem Objekt, das müssen wir verkaufen, entwickeln, vermarkten oder was auch immer und wir haben keinen Plan. Dann fragen wir einfach ChatGPT, was man noch so machen kann. Und hier und da kommen einfach coole Vorschläge. Das heißt, wir binden das schon aktiv mit ein.
Ich meine, es ist sehr viel Hype jetzt, man hört es oft, aber die wenigsten gehen echt aktiv damit um. Also nicht nur einfach mal, ich habe mal was eingegeben, wie bei Google und dann kommt irgendetwas, sondern wirklich, Prompt Engineering ist immer noch ein Fremdbegriff für viele. Also wirklich, wie gehe ich damit um? Und das, ich meine, der Speed nimmt ja jetzt zu und das einzubauen, auf der eigenen Reise für einen selbst ist zu testen, ob in der Firma, wenn ich keine eigene Firma habe, wenn ich Angestellter bin, auch ich werde wahrscheinlich irgendwie damit in Berührung kommen. Ja. Ist noch so weit weg immer noch und es geht so schnell gerade.
Wir haben letzte Woche hatten wir Quartalsmeeting, so ein sehr festes Meeting-Konstrukt bei uns im Unternehmen, das sehr gut funktioniert, kann ich jedem Unternehmer nur empfehlen für die Zukunft. Und da haben wir gemerkt, hey, wir wissen gar nicht, was man alles machen kann damit. Und dann haben wir uns entschieden, so mal einen kleinen Prompting-Workshop bei uns im Unternehmen zu machen, weil, also ich habe einen Bekannten, der hat einen Mitarbeiter Fulltime eingestellt, der nur sich mit Prompting beschäftigt und für wen welche Prompts quasi sinnvoll sind, weil ich gar nicht auf die Idee komme, also die Kreativität dahin, was ich da alles rausholen kann, ist ja super spannend. Und es ist ja auch nicht nur ChatGPT, es gibt ja inzwischen, also ich habe das Gefühl, diese KI-Welle überrollt mich und ich bin geistig nicht in der Lage, alles zu erfassen, was da passiert. Und alle 14 Sekunden kommt was Neues und das halbiert sich noch alle 14 Sekunden und naja, also das ist schon irgendwie eine Flut an Möglichkeiten, die da kommt, aber die natürlich sehr wertvoll ist, weil irgendwo habe ich eine Statistik vor einer Weile gesehen, da geht es darum, hey, wir haben eine Technik, die Leute ablöst, aber wir haben nicht genug Leute, also wir brauchen mehr Technik, also wir brauchen das.
Ja, krass. Und ich bin weiterhin der festen Überzeugung, es wird eigentlich den Menschen menschlicher machen. So, und du wirst halt viele repetitive Sachen jetzt final wirklich durch geschickte Einbindungen einfach obsolet machen.
Das hast unser Programmierer, der sagt, alles, was ich zweimal mache, programmiere ich.
Ich finde, das ist mal so, ob ich vorhin darüber gesprochen habe, warum tut man sich so schwer, das Thema Steuern, Finanzen in der Schule einzuführen, Finanzbildung, Wirtschaft, warum ist es so schwierig, jetzt regelmäßig über Prompting zu sprechen? Es überrollt ja Schule auch gerade. Ja, was würdest du sagen? Ich meine, jetzt hast du hier viel drüber gesprochen, aber eben auch das Thema Immobilien, Finanzbildung. Warum eigentlich müssten ja auch Schulen aktiv auf dich zum Beispiel zukommen und sagen, hey, du bist doch hier in Stuttgart, komm doch mal in die Schule, in der Oberstufe. Ich meine, ich muss jetzt nicht in der 5., 6. Klasse wahrscheinlich schon, da geht es vielleicht noch um andere Sachen, Thema ja. Kommunikation, aber irgendwann sollte man doch die, und offensichtlich kriegen wir es ja immer noch nicht hin, es in den Lehrplan einzupflanzen, aber jetzt sind doch so viele Leute da, jetzt bist du auch noch öffentlich. Warum passiert das nicht? Das frage mich immer.
Gute Frage. Viele finden den Kapitalismus ja auch böse. Ja, da gibt es natürlich verschiedene Stimmen dazu. Und Immobilien investieren wird häufig noch sehr negativ wahrgenommen. Weiß nicht, ob das eher eine negative Tendenz sogar hat. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist es einfach so, dass, also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, ich nehme einfach mal meine Klasse als Schnitt. Da wussten so 10 Leute nicht, was sie machen sollen. Die haben einfach mal Lehramt studiert. Und so war auch meine Lehrererfahrung. Leider waren so von 20 Lehrern 2 bis 4 cool. Die hatten richtig Bock. Da war es auch geil. Aber die anderen waren halt da. Und das ist dann halt auch nicht so effizient. Mhm. Das ist natürlich auch ein Systemthema. Und dann glaube ich auch, dass denen die Initiative auch fehlt. Wobei es hier und da natürlich Ansätze gibt, wo sowas gemacht wird. Allerdings ist natürlich auch die Aufnahmebereitschaft von den Jugendlichen in einem gewissen Alter vor den Sommerferien dann auch nicht so hoch.
Ja, ja, das ist noch ein anderes Thema.
Die haben den Leverage noch nicht so im Blut.
Und trotzdem hat dich ja irgendwer oder irgendwas inspiriert, dann noch in der Schulzeit ein Vordiplom schon während der Schule zu machen. Wie kommt man denn da drauf?
Ich wollte weg. So schnell wie möglich. Ich habe versucht zu überspringen, aber dafür war ich zu schlecht. Und dann habe ich gesagt, wie kann ich es noch verkürzen, das ganze Ding? Und dann habe ich gedacht, ich google mal, ob man bei der Schule während der Schule studieren kann. Das war dann so. Muss ich mir eine Genehmigung vom damaligen Minister hier in Baden-Württemberg einholen und so. Und dann durfte ich die Scheine quasi auf Probe schreiben und die waren dann da. Und sobald ich mein Abi hatte, wurden die dann nachträglich gültig gemacht sozusagen. Und das war anstrengend. Der Endschlag kam dann quasi, als ich Abi hatte. Da habe ich morgens die Abi-Prüfung geschrieben hier und in Frankfurt die Uni-Prüfung. Und dann hatte ich immer pro Abi-Prüfung nur 2,5 Stunden Zeit. Musste ins Auto, bin nach Frankfurt geheizt, habe ich erst hier Mathe geschrieben zum Beispiel und dann Mathe in der Uni. Hier 10 Punkte, Uni 1,0. Ist auch interessant, weil es auch viel einfacher ist und viel klarer alles. So habe ich das gemacht. Dann hatte ich 4 Abi-Prüfungen und 5 Vordiplomsprüfungen in der Woche und dann war es fertig und dann war das Vordiplom auch drin.
Wo drin war das Vordiplom?
Volkswirtschaftslehre, ja.
So, und dann direkt weitergemacht oder
hast du gesagt, okay, jetzt habe ich ein Vordiplom? Kurz habe ich gedacht, hey, jetzt brauche ich noch was Richtiges, was Ordentliches. Dann habe ich kurz bei der Steuerkanzlei angefangen, so 2 Wochen oder so oder eine Woche, ich weiß es nicht mehr genau. Und da habe ich dann aber relativ früh aufgehört, weil das nicht funktioniert hat für mich. Und dann habe ich kurz einen Abstecher gemacht, so in die Finanzberatungsbranche, was man so in der Studienzeit mal lernt, so ein bisschen Strukturvertrieb und Finanzvertrieb. Aber eine geile Schule. Ohne das wäre das Immobilienspiel nicht so gut geworden. Da habe ich da schon viel gelernt. Und auch viel gesehen, was in der Finanzbranche gar nicht funktioniert.
Und dann? Dann der Club, oder?
Ja, der Club, der kam halt einfach so um die Ecke. Ein bisschen aufgelegt, als ich jung war. Und dann ein paar Kontakte in die Szene gehabt, jemanden kennengelernt, den Fabi, den ich vorher schon erwähnt habe. Und dann wurde uns eine Fläche angeboten. Hey, wollt ihr da nicht einen Club reinmachen? Wir so, ja, okay, mach mal einen Club rein. Baugenehmigung noch nie gehört. Diese ganzen Themen. Riesenschulden aufgebaut, Riesenprobleme produziert, irgendwann gerafft, wie es geht und war das auch gut. Und jetzt seit Corona bin ich da aber nicht mehr aktiv, also nur noch dabei, aber nicht mehr operativ
tätig. Wann war das Abi?
2009. 2009 haben wir auch die GmbH für den Club schon gegründet. Club. 2013 haben wir erst aufgemacht, leider.
Und was war die Baseline irgendwie so? Was hast du hauptsächlich gemacht?
Abi, danach 80% Finanzvertrieb, dann ist der Club gekommen, dann Finanzvertrieb komplett weg, 100% Club. Und als der Club angefangen hat, so langsam ein bisschen Erträge zu generieren, also es war die ersten 6 Jahre übrigens nicht so, da waren wir eigentlich komplett insolvent die ganze Zeit, weil wir nicht gerafft haben, wie es geht. Dann haben wir angefangen, so Immobilien zu kaufen, kleine Wohnungen. Das war so, so ein bisschen ein Übergang, wo wir gemerkt haben, okay, jetzt geht's. Dann haben wir angefangen, das in Cashflow umzuwandeln.
Und was ist Currently?
Currently ist im Endeffekt der Wunsch von uns selber, ein System zu haben, wo ich monatlichen Cashflow generieren kann, ohne das aktiv erarbeiten zu müssen. Also ohne Mietverwaltung machen zu müssen, ohne mich um eine kaputte Toilettenschüssel zu kümmern oder eine Mieterin, wo mal ein Stückchen vom Ohr von einer Ratte abgebissen wurde, ist bei einem Bekannten von mir passiert. kleines Gimmick für die Stories, was so alles in Wohnungen passiert. Ja, einfach, dass ich auf mein Handy klicke, ich investiere 1 Euro, 5.000 Euro, 50.000 Euro und habe dann monatlichen Cashflow, ohne irgendwie mich drum kümmern zu müssen. Das ist Currently. Von Recurring Income. Auch gleich englischer Name, damit wir schön groß werden können. Currently ist übrigens die Regelaussprache. Weil am meisten habe ich mit Banken zu tun, die sagen, ja, und was sind diese Currently UG? AG? So landet es immer da.
Was?
Aber dazwischen ist viel passiert, also. Haben wir viele Deals gemacht, viele Objekte entwickelt und gekauft und verkauft und viel gelernt, einen sehr guten Track Record aufgebaut.
Was empfiehlst du Abiturientinnen, Abiturienten, Studentinnen, Studenten? Viele fragen sich jetzt gerade natürlich durch den ChatGPT-Hype gefördert und den massiven, wie soll ich es nennen, du hast vorhin gesagt, alle 14 Sekunden kommt was Neues. Es ist tatsächlich so, ja, jeden Tag kommen gefühlt 50 neue Anwendungen, ja. Bildgenerierung hier, muss ich noch Photoshop können, ja oder nein, was muss ich können?
Muss ich noch Musik schreiben können?
Muss ich noch Musik schreiben können? Jetzt hast du selber, Fabi zeigte mir vorhin irgendwie noch, immer noch, weiß ich nicht, 70.000 Listener auf Spotify irgendwie für die eigene Musik. Was sollte man jetzt machen? Also viele fragen sich, was mache ich jetzt eigentlich?
Also ich habe gestern was gelesen, dass Data Science der neue Hype-Studiengang ist in den Staaten. Also nicht mehr MBAs oder Business Schools, sondern Data Science ist jetzt das, was man sich so auf die Schulter schreibt oder auf die Brust schreibt, wenn man cool ist. Ich glaube, das ist auch ein Riesenthema. Wo geht's hin? Also ich kann mal für die Immobilienbranche sprechen. Ich glaube, Immobilienbranche der Zukunft ist, weil wir Ressourcen und Platzprobleme haben, ist Baukastenprinzip aller Autoindustrie. Haus wird in der Fabrik gefertigt und hingestellt. Oder Haus wird anstelle vor Ort 3D gedruckt, auch nicht unwahrscheinlich. Das sind die zwei Trends, in die es geht. Da sind wir auch ein bisschen am Gucken und so, ob wir uns ein bisschen damit hinentwickeln können, weil wir sehen es selber, wenn wir ein Haus bauen und das selber gut organisieren, da gibt es 1000 Tricks, wie man das sehr günstig machen kann nach wie vor, dann geht es schon, aber es ist super aufwendig. Wenn ich jetzt aber ein Haus im Baukastensystem 40.000 Mal gleich die gleiche Wand produziere, dann Skaleneffekte wird es günstig und einfach zu machen. Und dann da wird es wohl hingehen, glaube ich, auch um dem ganzen Hausthema, dem Wohnungsnotthema nachzukommen. Das sind Bereiche, die für die Immobilienbranche, glaube ich, gut funktionieren. Ansonsten, im Endeffekt ist es ja immer egal, was ich mache. Ich kann studieren, was ich will oder auch nicht. Wenn ich Power habe und Action mache und pfiffig bin, dann finde ich überall irgendwie Anklang. Und wenn jemand merkt, bei dem ich arbeite, hey, der Typ oder das Mädel hat richtig Dampf im Kanal und hat gute Ideen, dann geht die Person ihren Weg, so oder so, ob mit oder ohne Studium. Ich habe mein Studium auch nur fertig gemacht, weil meine Mutter das unbedingt wollte. Sonst hätte ich mein Studium nicht fertig gemacht, weil ich sage, was will ich damit? Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass manchmal werde ich gefragt, und was haben Sie studiert? Gerade bei den Banken sage ich, ja, hier, ich bin Diplomkaufmann. Ah ja, okay, gut. Man weiß ja von dem, wie das. Nein, eigentlich nicht. Aber das ist übrigens auch ein interessanter Nebeneffekt vom Finfluencer-Dasein. Eine unterstellte Expertise, so eine vorweg unterstellte Expertise.
Aha.
Also oft komme ich zu einer Besichtigung und der Makler erkennt mich, du bist doch immer game. Und das gibt mir gleich eine gute Position, obwohl ich vielleicht ja auch irgendwie, vielleicht habe ich auch keine Ahnung. Und erzähle gute Geschichten im Internet. Kann
also,
ja sein.
Also Thema, was ist Qualität, ne? Im Internet ist schon ein Riesending.
Qualität nur, wird oft mit Quantität verwechselt.
Ja, nur weil man jetzt sagen wir mal, viele Follower hat, heißt es ja noch lange nicht, okay, das, was da erzählt wird, setze ich wirklich um.
Ist aber
oder
die
kann ich so umsetzen, dass es auch stimmt? Ja. Oder,
ist schon aber auch so die öffentliche Wahrnehmung. Also mehr Follower gleich mehr Wissen.
Ja, ist das so? Ist das
würde ich
noch
schon sagen.
So gerade so Peak Point, hey, viele Follower, ist schon mal eine Währung. Ja,
ich glaube Social Proof einfach.
Aber das finde ich jetzt
dem folgen viele, deswegen ist es relevant.
Was ich jetzt aber spannend finde, ist, wenn dir extrem viele folgen für Inhalte wie mit Mathe, Steuern, Finanzen, also wirklich Wissenscontent Und dann kriegst du ja schon raus, auch in, also Kommentare, ob das jetzt wirklich was ist.
Ja.
Und du baust ja nicht umsonst Hunderttausende von Followern auf, wenn du über Steuern sprichst.
Ja.
Da muss ja schon echt ein Mehrwert. Und wenn du dann noch ein paar Kommentare checkst, ist da nicht auch noch massives Potenzial? Also einerseits, wenn du es natürlich nutzt, du hast jetzt gesagt, brutale Netzwerkerweiterung, Brandbuilding, so oder so. Seit vielen Jahren sagt man ja schon, du musst dich als Unternehmen auch als Media Company eigentlich aufstellen, um am Ende des Tages natürlich auch dein Produkt nach draußen zu bringen. Andererseits sehe ich noch ein Riesenpotenzial in dieser Wissens-Creator-Economy, die für mich noch massiv unterschätzt ist und noch bei weitem nicht so monetarisiert ist. Und damit meine ich eigentlich den Menschen, keine Ahnung, wesentlich mehr zukommen zu lassen, die halt auch echt eine breite Masse wissender machen, also wirklich helfen.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie du das siehst so. Ich weiß nicht, bist du mit vielen in Kontakt, außer jetzt also, Steuerfabi zufälligerweise?
Also ich bin eigentlich so mit der ganzen Finfluencer-Szene im Kontakt, großenteils. Bin auch mit allen, aufgrund meines, sagen wir mal, eigenen Accounts, habe ich ein Zugangsticket und darf mit denen mich unterhalten. Das ist natürlich,
ach, krass.
Ist halt schon so. Ja, im Endeffekt sind wir alles irgendwie so Herdentiere und wenn einer gleich ist wie ich, dann ist es für mich einfacher, mit dem zu kommunizieren. Und das ist schon so. Und bin mit vielen auch befreundet inzwischen, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, was du gerade ansprichst, ist tatsächlich so, was ein Thema ist, ist zum Beispiel, ich kriege die ganze Zeit Anfragen, hey, du hattest doch mal das Video gemacht über, keine Ahnung, rollierendes Eigenkapital, kannst du mir das schicken? Dann sage ich, hey, ich habe seitdem wahrscheinlich 1000 Videos gemacht, kannst selber scrollen, ich scroll sicherlich jetzt nicht dadurch und suche das Video. Und das ist passiert wöchentlich, die ganze Zeit. Und quasi das ist, ja, schwierig zu organisieren sozusagen, weil das ist ja jetzt noch ein reines Kauderwelsch. Ich setze mich hin, überlege mir 2 Sekunden, was mache ich, mache das Video und lade es hoch. Also bei mir ist das eine Sache von 10 Minuten am Tag nicht so geplant.
Erste Frage, die ich mir stelle, ist, warum ist es immer, ich suche den kürzesten Weg oder den Weg mit dem geringsten Widerstand, dich zu fragen, ob du dein von dir produziertes Video, dass du es mal raussuchst mit deiner Zeit für mich, damit ich dann besser werde.
Unternehmerisch gesehen von der fragenden Person ja gut geregelt, gut delegiert.
Ja, erstmal versuchen kann man es ja. Andererseits habe ich es auch mitgekriegt, dass manche tatsächlich nicht in der Lage sind, es aufzufinden. Ist das nicht ein spannendes Thema, KI-gestützt an passende Inhalte zu kommen?
Ja, das wäre ein gutes Thema. Da mal ein bisschen auf die Suche zu gehen und zu schauen, ob es da vielleicht Tools gibt, die das
machen. Sage ich natürlich nicht ohne Eigenzweck, weil bin ich ja zufälligerweise an so einer Idee dran mit Umsetzung, weil das ist wirklich auch eine Rückmeldung, wie du sagst.
Das wäre auch aus ganz anderer Hinsicht sinnvoll. Zum Beispiel, ich habe nur 9 Mitarbeiter hier und dem sage ich, hey, beschäftige dich mal mit den 5 Themen. Und ich habe ein Riesenproblem. Aktuell sind meine 5 Themen, die irgendwo sind irgendwelche YouTube-Links, die es zu 80% gut erklären. Einfacher wäre es, aber wenn ich sagen könnte, hier, Internet, gib mir bitte den Input, den ich haben möchte, zu den 5 Themen und dann guckst du dir anstatt 6 Stunden nur 1 Stunde an und in der Stunde ist halt alles drin.
Zeitersparnis, trotzdem wissender geworden, Dinge verstanden, umgesetzt, selbst wissender geworden, die Firma vorangebracht. Ich wollte mich gerade fragen, weil das fragen sich natürlich auch viele Schülerinnen und Schüler jetzt, die Arbeitszukunft. Ne? Also was ist, wenn ich zum Beispiel für dich arbeite oder für Unternehmen arbeite? Wie werde ich dort arbeiten, aber wie werde ich dort auch lernen? So, weil ne, wir kommen aus einer Zeit, so 30 Jahre, mal vielleicht so 1, 2, 3 Fortbildungen, dann ist gut. Und jetzt ist eigentlich innerhalb von kürzester Zeit ist auf einmal alles anders. Geschäftsmodell ist anders, Arbeitsweise ist anders. Also wie empfindest du das gerade von denen, die dann jetzt nachkommen, altersstrukturmäßig gesehen, hast du viele jüngere Personen, die für dich arbeiten, für euch arbeiten?
Mit uns eher.
Mit euch?
Wir haben keine so eine krasse
hierarchische Struktur. Müsst ihr die viel leiten oder sind die es schon gewohnt,
ich glaube,
sich was beizubringen, was Neues?
Jede Generation, die eine Nachfolgegeneration beurteilt, wird sagen, die sind ganz anders. Auch ich empfinde es so, ob das jetzt so ist oder nur eine subjektive Wahrnehmungsstörung, kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber ich habe das Gefühl, dass großen Teilen dieser Generation der Biss fehlt. Geschuldet der Situation, dass wir aus einer Nullzins-Ära kommen. Das heißt, Geld war umsonst. Viele Sachen waren sehr einfach und das ändert sich gerade. Und jetzt wird es gerade eklig und jetzt muss man ranklotzen, damit was funktioniert. Und die ganze Bewegung geht aber eher in die Richtung, dass wir uns ein bisschen liberalisieren, ein bisschen lockerer machen, Homeoffice und vielleicht auch nur eine 4-Tages-Woche und die ganzen Themen. Das ist alles cool, wenn in der Zeit alles erarbeitet werden kann, was in der Realität aber selten funktioniert. Also ich würde mich freuen, wenn ich 40 Stunden die Woche arbeiten würde, aber das ist am Mittwoch häufig schon erreicht. Und das ist jetzt nicht cool, ich finde es auch gar nicht gut. Ich finde es cool, wenn man wenig arbeitet und trotzdem alles hinkriegt. Das finde ich ein Vorbild. Früher fand ich es ganz toll, lange zu arbeiten. Irgendwie diese Unternehmerpubertät habe ich aber abgelebt. Ich finde es cool, 3 Stunden zu arbeiten, am besten in der Woche. Dann ist es ein funktionierendes Unternehmen. Solange ich da was machen muss, ist es sowieso kein Unternehmen, sondern nur eine erfundene Selbstständigkeit, die eigentlich ein Job ist in Wirklichkeit. Deswegen bin ich auch gar nicht eigentlich Unternehmer, weil ich muss selber noch arbeiten. Nee, und vor dem Hintergrund glaube ich, dass es super große Unterschiede zu meiner Generation gibt. Wir haben von der Altersgruppe, wie du gefragt hast, immer mal wieder junge Leute da, die eher so praktikumsmäßig am Start sind. Ich habe noch keinen guten Schuss damit gelandet, ehrlicherweise. Ich komme besser zurecht mit Leuten, die ein bisschen Seniorer sind, die schon 10, 15 Jahre Arbeitserfahrung haben, die schon einen Plan haben, wie das Game funktioniert, das ganze Immo-Game und das Business. Und bei den Jungen ist es so, dass einfach oft auch das Gedankengut und die ganze Wahrnehmung und wie alles zu funktionieren hat, so anders ist wie dieses alte aristokratische Immobilienbusiness, dass das super schwierig ist zu vereinen manchmal.
Glaubst du, Social Media spielt da gerade eine Rolle, weil ich sage ja auch, spricht ja gar nichts dagegen. Ja, wir kommen von 120 Stunden arbeiten, 80, 60, 40 und hey, in der Zukunft, wenn man 20 wirklich arbeiten muss und keine Ahnung, mehr Zeit für die Family hat und in der Zeit auch produktiv ist, alles okay, wir wissen nicht, wo es hingeht. Aber gerade ist so gefühlt, ich weiß nicht, ob Social Media eine Rolle spielt, dass man sagt, hey, keine Ahnung, nur noch einmal in der Woche Meeting, am besten 3 Tage Woche bei doppeltem Gehalt und alles funktioniert schon. Irgendeine Studie hat gesagt, Firma XYZ hat auch die 4-Tage-Woche und läuft. Und derweil sind wir doch eher gerade in Gestaltungszeiten, ja. Gerade jetzt durch diese Durchbrüche im KI-Bereich. Wir wissen noch gar nicht, wo es hingeht, wie wir genau produktiver werden. Und das müssen wir uns vielleicht doch eher erarbeiten. Ich weiß nicht.
Außer die KI macht es für uns.
Ja, aber macht es ja halt noch nicht. Spielt ja Social Media eine Rolle? Ist vielleicht...
Ich glaube schon, ja. Ich sag mal, Social Media brandet die Leute ja auch. Und ich meine, egal mit wem ich mich umgebe, das kann ein Bildschirm sein, der mir was erzählt, oder ein echter Mensch, der geht in mein Gehirn rein und bearbeitet meinen Kopf und hinterlässt da Spuren. Und Social Media Konsum ist natürlich intensiv. Und es gibt inzwischen natürlich auch, wenn ich die richtigen Sachen konsumiere, echt viele Sachen, die wirklich hilfreich sind. Mhm. Also mein Immobilienbusiness hat mit Alex Fischer aus Düsseldorf angefangen, mit 10, 15 YouTube-Videos. Dann habe ich die erste Immobilie gekauft und gesagt, oh, das ist gar nicht so schwer, und dann ging es weiter. Und ich glaube, dass das vielen so geht, weil das Wissen ist nicht so komplex, es ist meistens eher Angst, jetzt auf das Immobilienthema bezogen. Wenn man es dann mal gemacht hat, merkt man, okay, ist nicht so schlimm. Und es beeinflusst die Leute natürlich massiv. Ich glaube auch, der Berufswunsch Blogger oder sowas ist ja inzwischen sehr hoch im Ranking. Ja. Und es wird auch vermutlich mehr Möglichkeiten geben, diesem Beruf nachzugehen in der Zukunft. Weil es einfach eine moderne Form von irgendwie Meinungsbekanntgabe ist oder... Keine Ahnung, manche von den Influencern, die halt auch von den Finfluencern, die haben mehr Reichweite als ProSieben. Das ist einfach krass, muss man sich mal vorstellen.
Und
das ist oft eine One-Man-Show.
Und ich wollte gerade fragen, genau, ich habe jetzt mit vielen auch Podcasts gedreht, Professor Finanzen, Karriereguru, Luca von Finanzhacker, Steuerfabi heute nochmal. Total interessant, was sich gerade da tut. Und Was würdest du empfehlen, wenn jetzt wirklich viele überlegen, ja, ich will, ob YouTuber, Streamer auf Twitch, I don't know, werden, was sollte man teilen? Ich sage ja immer, eigentlich ist ein riesengroßes Game der Zukunft Wissensinhalte.
Mhm. Weiß nicht, klar.
Wie siehst du das?
Würde ich auch sagen. Ich bin jetzt natürlich auch in der Wissensbubble drin.
Ja, ich weiß
nicht,
ist es eine Bubble oder ist es nicht einfach echt ein riesengroßer Pott?
Also ich habe das Gefühl, dass die letzten 2-3 Jahre das so fast schon ein Movement ist in Deutschland. Mhm. Ich beobachte die anderen Länder nicht sonderlich, was das Thema angeht. Vielleicht machst du das intensiver als ich, aber ich gucke da nicht so drauf, weil es für mich nicht so relevant ist. Ich habe auch eigentlich keinen Konsum, also ich konsumiere nichts. Mhm. Ich poste das Zeug und mache die App zu, ich lese keine Kommentare. Ich antworte aber auf Nachrichten in Instagram, weil das sich als wertvoll erwiesen hat. Ja, die Kommentare ziehen mich schon runter manchmal. Da kann ich mich nicht dagegen wehren. Ich würde gern cool sagen, ja, das macht mir nichts aus, aber dann lese ich es, dann ist es trotzdem arbeitet. Und das ist nicht gut. Ich glaube, das ist auch für viele ungesund, by the way.
Ich glaube, das hält viele auch ab, weil viele da draußen, so die Neider, Nörgler, Bewahrer, sagen, jetzt fängt da einer an, der glaubt, der muss mir jetzt was über Steuern, Finanzen, Immobilien, Chemie, Bio erzählen. Aber trotzdem ist gerade so ein Point, wo halt echt viele mit Reichweite glänzen und auch echt viele besser machen, also bestätigterweise. Ja. Und dann gibt es natürlich immer so die üblichen, die dich dann wirklich runterziehen. Und das wäre schade, wenn man sich davon aufhalten lässt. Aber es ist interessant zu erfahren, dass du sagst, hey, das will ich mir eigentlich gar nicht antun. Also das ist so, ja. Weil es eigentlich genug gibt, die sagen, danke. Ist ja auch noch kostenlos.
Ja, es kommen auch schon viele Danknachrichten. Habe ich jeden Tag ein paar. Finde ich auch nett. Meistens haben die Leute danach eine Frage. Das heißt, das haben die strategisch nicht schlecht eingeleitet. Aber erstmal bedanken sie sich trotzdem, was ganz schön ist. Aber was du gesagt hast zu dem Wissensthema, ich glaube, das ist schon sehr relevant. Also da wird noch viel passieren. Ich habe auch gerade das Gefühl, ich sehe das, weil ich auch so ein bisschen mit den Startup-Kreisen in Berlin verbandelt bin, dieses ganze Thema Reichweite wird jetzt nicht das VC-Game ablösen, aber die reichweitenreichen Personen werden sehr wertvoll und sehr mächtig werden, weil die einfach sagen, sie können Startups bewegen, platzieren, die ersten Umsätze generieren, denen helfen, eine Bekanntheit zu erreichen und so weiter und so fort. Also jemand, der viel Reichweite hat, wird in dieser ganzen VC-Welt wahrscheinlich irgendwann seinen Platz finden. Mhm. Wenn nicht bald der erste Fonds kommt, der nur von Finfluencern gelauncht wird, wenn das nicht schon in der Mache ist.
Interessanter Gedanke. Ja. So, was war es die letzten Jahrzehnte? Sportler,
Fashion war viel.
Fashion, Gamer und
jetzt. Gamer wird nicht weggehen, glaube ich.
Nein, auf gar keinen Fall. Also gerade jetzt auch, wenn du an Sport denkst und das in die E-Sports.
Ja, stimmt.
Also wenn komplette Hallen, Stadien gefüllt werden für E-Games, also verrückt, ob wir das, ne, wie du sagst, nächste Generation, ob man das gut findet oder nicht, ne, weil eigentlich sollst du dich doch bewegen und jetzt sitzt du auf einmal und zockst und kriegst 3 Millionen Preisgeld, ja gut, keine Ahnung, ist halt so, aber ich finde, weil du halt eben Bubble gesagt hast, zum Thema Wissens-Content-Creation, ich finde das mega interessant, weil jetzt dann eben Gott sei Dank, ich meine, ich war ja hier in Deutschland einer der Ersten, das mit Mathe, ich wusste ja auch nicht, wo es hingeht.
Du bist schon lange dabei.
Also ich bin ja der Uropa hier, 2011 angefangen. Und dann kam durch TikTok eben, kamen so Pushs wie, jetzt kommst du mit Steuern auf einmal auch schnell an Hunderttausende von Followern, aber auch eben zu Recht, wenn du gute Inhalte machst. Ja. Und das dann zu bündeln, jetzt wie du sagst, solche Gedankengänge, und das möchte ich eigentlich auch Schülerinnen und Schülern mitgeben, ne? Wir wissen einfach nicht, also wir wissen sowieso nicht, wie 80-90% der Jobs in 5 bis 10 Jahren aussehen, die werden einfach ständig neu gemacht. Ja. Aber man kann sich durch gewisse Sachen vorbereiten. Mhm. Und das, was man auf keinen Fall machen sollte, ist, ich werde jetzt Blogger oder ich werde Influencer, um viel Geld zu machen. Mhm. Das finde ich nicht so gut.
Gefährliche Geschichte.
Und auch das, ich würde mich nie auf eine Sache verlassen, sondern man sieht es ja auch bei dir, es ist einfach, bei dir ist es jetzt ein Additum, sage ich jetzt einfach mal. Nice to have wahrscheinlich. Für andere war es der Start, aber ich glaube, der Mix ist es dann auch, dann doch immer noch.
Es war nice to have und es wird ein wesentlicherer Bestandteil, glaube ich, in der Zukunft noch. Weil ich sehe einfach, dass es unumgänglich ist. Ich glaube auch, dass es in der Zukunft keinen CEO mehr geben wird, der keine öffentliche Präsenz hat. In dem Moment, wo er keine hat, ist er uninteressant. Auch, sagen wir, in einem ganz normalen Angestelltenverhältnis, weiß ich von vieleren größeren Playern schon einfach, die gucken, hey, hat der viele LinkedIn-Follower? Mm. Wie ist dem sein Instagram-Account? Was macht der in Facebook? Hat der einen YouTube-Account? Erzeugt der Content? Erzeugt der Mehrwert? Nein? Ah, dann ist er eher nicht interessant. Ist der sozial nicht anerkannt und die Person brauchen wir nicht? Das heißt, langfristig wird jemand, der eine Führungsposition innehaben will, also eine richtige Führungsposition, wahrscheinlich eine Öffentlichkeit haben müssen. Mhm. Klar, es gibt also auch andere Kandidaten von großen, sagen wir mal, Lebensmittelherstellern in Deutschland, die eher im Hintergrund sich bewegen, aber es gibt einfach die, sagen wir mal, die einfach diese Unternehmen führen, die werden eine Brand brauchen eine Brand sein.
Ist das dann mit einer Kompetenz der Zukunft vielleicht auch vor der Kamera zu performen, weil noch eben nicht alles generiert werden kann durch KIs, aber Authentizität kommt von der Person selber, die dann sich irgendwie präsentieren muss.
Also ich frage jeden Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die hier anfängt, ob wir mit ihren Account machen können.
Hm, krass.
Wir haben es mit 2 schon versucht, hat nicht geklappt. Lag aber eher in der Disziplin, weil du brauchst einfach jeden Tag. Es muss jeden Tag rausgepumpt werden und wenn das nicht funktioniert, dann klappt es einfach nicht. Ich glaube, es wird in der Zukunft sicherlich hier und da mal klappen. Und ich halte es für einen hochwertvollen Skill, ja, weil du weißt ja selber, wenn du dich vor die Kamera stellen kannst und eine Geschichte erzählen, die authentisch ist, dann funktioniert das. Selbst wenn ich jetzt in der 8. Klasse bin und feststelle, ich bin in Bio besser als die anderen, dann erkläre ich den anderen, wie das funktioniert. Und wenn das gut funktioniert, dann bin ich halt vielleicht in einem Jahr, habe ich dann vielleicht auch 100.000 Abonnenten und erkläre halt Leuten, wie Bio funktioniert. Und 3 Jahre später ist die Person der nächste Du.
Und trotzdem gibt es die, wie du gesagt hast, der Coder möchte lieber in Ruhe gelassen werden.
Ich habe ihn tatsächlich nicht gefragt. Aber ich könnte ihn fragen, aber ich glaube nicht, dass er Bock hat, vor die Kamera zu gehen.
Ich glaube, manche.
Der will auch in sein Element rein. Ja. Also ist es nicht was für. Also nicht jeder kann da mitmachen und will auch gar nicht. Das ist natürlich auch wichtig. Aber die meisten wissen nicht, dass sie es können, die, die es können. Deswegen soll es vielleicht jeder erstmal ausprobieren und dann sieht man ganz schnell, okay, das ist was für mich sogar.
Ich bleib dabei, weil es gerade so der Peakpoint ist von passivem Konsumieren und sich im Algorithmus verlieren und dann sind auf einmal 7 Stunden vorbei. Und
TikTok, wirklich, ganz gefährlich. Ja, der YouTube-Shorts-Algorithmus, der hat mich schon gepackt.
Dieser harte Schritt zu sagen, hey, und das muss man, glaube ich, auch trainieren, wenn man einen Tipp mitgibt für die, die da jetzt, weiß ich nicht, aus der Schule kommen, sich diese Zeit zu nehmen, proaktiv nach Wissen zu suchen, sich ständig fortzubilden, weil die Chancen sind dann wieder so groß, aber die dann zu nutzen, erfordert wirklich so einen Anschub. Dafür brauchst du dann eben wieder, meines Erachtens, eben auch sowas wie Schule, eine Umgebung, wo du eben vor Ort abholst. Was würdest du noch sagen, so zum Ende hin, Kompetenzen für die Zukunft?
Also ich habe einen Freund, der hatte auch ein bisschen eine schwierigere Kindheit. Der hat sich über verschiedene Businesses alles Mögliche ausprobiert und hat dann im Endeffekt ein bisschen Dropshipping, ein bisschen hier, ein bisschen da Marken gegründet, aber hat sich alles halt aus YouTube beigebracht. Das heißt also auch komplett in Parallelwelt gelaufen und verdient gutes Geld inzwischen, hat eine eigene Firma und ein paar Mitarbeiter. Und ich glaube, dieses einmal sich das holen und nicht dieses, hey, ist das eine Bringschuld? Nein, es ist eine Holschuld, ich hole es mir proaktiv. Das ist einfach eine Fähigkeit, die brauche ich im ganzen Leben. Ich kann mich einfach entscheiden, ob ich ein Schaf sein will oder ein Wolf. Das heißt, entweder ich hole es mir oder ich krieg's halt nicht. Und die Entscheidung muss ich treffen. Und das ist, glaube ich, ganz unabhängig von der Berufswahl. Und das hat auch gar nichts damit zu tun, ob ich anderen was wegnehme, sondern ganz im Gegenteil, ich hole das Wissen zu mir. Mhm. Weil es geht ja nachher um Wissen. Wenn ich Wissen habe, kann ich damit was anfangen, das verarbeiten, das kapitalisieren oder jemandem anders zur Verfügung stellen und jemandem helfen. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wertvoller Skill. Und was auch ein Thema ist, das wollen viele aber nicht hören, ist einfach Disziplin und Biss. Wenn ich Bock habe, was zu machen, dann investiere ich da einfach 15 Stunden am Tag rein. Dann ist es auch gar keine Arbeit, weil ich will das machen. Und dann funktioniert das auch gut. Und dann braucht es eine Weile, vielleicht ein paar Jahre, ja. Vielleicht braucht es beim einen ein Jahr, beim anderen 6 Jahre. Ist halt so. Und dann komme ich zum Ergebnis.
Ich gebe noch Beharrlichkeit mit rein, weil für viele alles so schnell gehen muss. Ja. Schnell Erfolg, schnell aufsteigen, schnell einen Brand hochziehen, schnell einen Exit machen. Und ich glaube, ich finde es mal ganz gut, da mal durchzuatmen und mitzugeben, hey, Leute, ihr müsst die Welt nicht von heute auf morgen revolutionieren, ihr müsst nicht von heute auf morgen zum CEO aufsteigen, ihr müsst nicht von heute auf morgen das Startup hochziehen.
Am einfachsten geht's mit selber gründen. Wer CEO werden will, muss einfach selber gründen.
Ja, zum Testen. Ja. Aber weißt du, es ist auch nicht schlimm zu scheitern.
Nee.
Weil es ist...
Wir sind auch gescheitert. Wir haben einen Club erfolgreich gehabt, dachten, wir wissen es, haben 2. aufgemacht, direkt insolvent. Also.
Erfahrung machen.
Ja.
Keine Angst vom Scheitern, beharrlich bleiben, in den Do-Mode kommen, testen, und Leute, ihr habt Zeit, ne? Und Netzwerken, zum Beispiel jetzt auch, wer jetzt hier im Nachgang sich überlegt, Mensch, mit dem Tobias würde ich gerne mal sprechen. Ich gebe eigentlich immer den Auftrag, wenn ihr das wirklich wollt, versucht's mal, habt aber keine Angst vor, es kommt nichts, weil, wie du sagst, ne, viele schreiben dann, warum antwortest du denn nicht? Was bist du denn für ein arroganter Typ? Ja, dann beschäftigt euch mit den Menschen. Wie macht man den Eintritt, dass man zum Beispiel sagt, hey, vielleicht finde ich dich bei LinkedIn und schreibe aber höflich an, hey, was kann ich dir Gutes tun? Vielleicht können wir mal sprechen oder irgendwas. Das sind für mich eben digitale Kommunikationswege, die zu trainieren, finde ich immer ganz interessant. Und wenn dann der Hook, sag ich mal, so positiv war, dann kriegt man vielleicht mal einen Termin. I don't know. Aber ich finde, das sind die Möglichkeiten, die noch nicht in Erwägung gezogen werden, nicht umgesetzt werden, sondern oftmals ist es so, bei mir zum Beispiel, hier, Daniel, ist die Aufgabe, löst mal.
Ja, das kommt.
So, oder
schicken vielleicht, Sie dir die Hausaufgaben
oder vielleicht einfach. Oder vielleicht bei dir, hey, du hast doch Ahnung von Immobilien, hilf mir mal. Ich würde halt drüber nachdenken, ob so eine Nachricht es wert ist, dass man denkt, dass man wirklich eine Rückmeldung kommt. Ja. Also hey, trainiert das doch mal anders.
Häufig funktioniert geben und dann nehmen besser als andersrum, ja.
Ich
antworte eigentlich auf alle Nachrichten, also falls jemand eine Nachricht schreiben möchte in Instagram, ich beantworte die im Regelfall aus, es ist zu viel, dann dauert es ein paar Tage, aber häufig sind die Anfragen doch sehr plump. Ja. Und die Verkäuferanfragen sind halt eh ein Problem.
Ja.
Wenn ich jemandem was verkaufen will, dann mache ich erstmal Beziehung mit ihm und lass mir Zeit.
Ja. Interessant. Interessante Zeiten. Danke dir für den Input und wer weiß, vielleicht machen wir noch was anderes zusammen. Wir hatten ja schon einen interessanten Tag. An dieser Stelle auch nochmal danke an Fabi für die Intro. Mhm. Das sind für mich eben diese typischen Connections. Ne? Der eine empfiehlt, du redest und wer weiß, vielleicht kommt man in eine Umsetzung und verändert die Bildungswelt. Wir werden sehen. Danke dir. Auf bald.
Vielen Dank.